Hey, hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik nehmen wir euch mit auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten euch ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. In den Shownotes verlinken wir euch passend zu jeder Folge einen Buch sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir euch viel Freude und Inspiration. Audio ab! Hinhören, zuhören, weghören, anhören. Musik geht bisweilen schlecht ohne Hören. Beethoven, der offenbar im 27. Lebensjahr schwerhörig wurde, bis er schließlich in seinem 48. Lebensjahr wohl völlig taub war, würde das gewiss etwas anders formulieren. Doch zu Meister Beethoven in späteren Podcasts. Also heute Gedanken und Töne zum Hören und die Kraft der Musik. Der Apostel Johannes sagte, am Anfang war das Wort. Goethes Faust sagte, am Anfang war die Tat. Und ich denke, man könnte auch sagen, am Anfang war der Klang, oder? Zuhören, hinhören, fühlen und sehen, Sinne, die uns Menschen ungemein wichtig sind, oder? Ich kann mich daran erinnern, dass meine Patentochter mich einmal fragte, wie Andrea Bocelli, der blinde Tenor, den Einsatz bemerkt, den der Dirigent gibt. Und als ich ihr sagte, das spürt er am Atem des Dirigenten, wurden ihre Augen ganz groß. Wie am Atem? Fragte sie. Na ja, er hört den Einsatz am Einatmen, also aus der Resonanz des Dirigenten. Ja, und dann kam auch schon die nächste Frage. Claudia, was ist Resonanz? Nicht ganz einfach zu erklären. Dafür ein Bild. Spanien. Eine feurige Flamenco-Tänzerin, sie klopft im Rhythmus mit den Füßen. Ihre Schuhe klicken und klacken beim Stampfen auf den Boden. Begleitet wird sie von einer virtuosen Gitarristin, die feurig die Gitarrensaiten anschlägt. Durch das Anschlagen der Gitarrensaiten wird Klang erzeugt und dabei beginnen die Luftmoleküle im Raum mit der Frequenz der Gitarrensaiten mitzuschwingen und verstärken so die Töne der Gitarre. Gitarre, Tänzerin, Gitarristin, Raum und Zuschauende bzw. Zuhörende schwingen in Resonanz. Welche unglaubliche physikalische Kraft die Resonanz durch gemeinsame Schwingungen entfalten kann, wird zum Beispiel auch auf einem Spielplatz deutlich. Beim Schaukeln wird eine bestimmte Frequenz erzeugt, in der der schaukelnde Mensch hin und her schwingt. Schubst ihn nun ein weiterer an, vergrößert sich die Schwingung beim Schaukeln immer mehr. Bis zum sagenumworbenen Überschlag. Vielleicht. Und genau das bedeutet Resonanz. Ein sich gegenseitiges Verstärken durch das Schwingen in der gleichen Frequenz. Und es gibt noch ein weiteres Phänomen der Resonanz. Mit der Resonanz ist es nämlich ähnlich wie mit Paul Watzlawicks erstem Axiom der Kommunikation. Also Paul Watzlawick sagte, man kann nicht nicht kommunizieren. Sinngemäß übertragen auf die Resonanz bedeutet das nun, ebenso wie es unmöglich ist, nicht zu kommunizieren, können wir auch nicht nicht Resonanz sein. Alle unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen erzeugen Schwingungen, die auf uns selbst und auf unsere Umgebung wirken und Reaktionen in Form von Resonanz hervorrufen. Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich mich auf negative Gedanken und Gefühle konzentriere. Dann wird die ganze Welt irgendwie grau. Ich erzeuge negative Resonanz, die meine schlechte Stimmung verstärkt. Lenke ich hingegen meine Aufmerksamkeit auf das Positive, hebt das wie auf wundersame Weise meine Stimmung und ich fühle mich energiegeladen und voller Lebensfreude. Gerade auch im Austausch mit anderen wird die Bedeutung von Resonanz immer wieder spürbar. Sigmund Freud soll einmal gesagt haben, man schwitzt es aus jeder Pore. Ich kenne das Gefühl, wenn ich zum Beispiel jemanden neu kennenlerne und Ich fühle uns beide auf einer Wellenlänge. Genau in dieser Metapher versteckt sich das Prinzip der Resonanz. Wir schwingen in der gleichen Frequenz und verstärken gegenseitig unsere positiven Empfindungen. Wir sind uns zugewandt, fröhlich. Die Kommunikation macht Freude. Wir hören dem anderen gerne zu und sind begeistert. Durch die bewusste Wahrnehmung der eigenen Resonanz können wir Menschen uns also auf positive Schwingungen konzentrieren und unsere Aufmerksamkeit stets in eine positive Richtung lenken. Und das Schöne dabei, neben einer bewussten Selbstwahrnehmung kann Resonanz auch dabei unterstützen, Schwingungen und Bedürfnisse anderer besser zu verstehen. So können wir uns mehr in die Mitmenschen um uns herum einfühlen. Wir kommen in eine tiefere Ebene mit ihnen bei der Kommunikation zum Beispiel. Das beginnt dann mit dem Gehör, das heißt dem Interesse auf echtes Einstellen auf das Gegenüber. Das heißt, nicht nur zuhören, sondern genau das Hinhören bringt uns auf den Weg zum Gegenüber. Wir entwickeln einen oder unseren gemeinsamen Takt und damit ist nicht die absolute Übereinstimmung von Meinung und Absicht gemeint, sondern der Wille, in der eigenen Haltung den anderen ganz wahrzunehmen, zu respektieren, ihm unsere Hinwendung zu signalisieren. So kann Resonanz Kreise ziehen. Von mir zu dir, zum Umfeld, zum Land, zur Welt. Für diesen Podcast habe ich für die Resonanz, das Zu- und Hinhören, Musik von Johannes Brahms gewählt. Und zwar seine Variation über ein eigenes Thema, Opus 21, Nummer 1. Brahms komponierte verschiedene Variationen in den Jahren 1853 bis 1863. Berühmt und beliebt sind vor allem seine Variationen über ein Thema von Händel und seine Variationen über ein Thema von Paganini, dem Teufelsgeiger, weil er so kapriziös auf der Geige spielen konnte. Alle anderen Variationen von Brahms wurden nur selten aufgeführt. Dabei verstecken sich gerade unter diesen zu Unrecht vernachlässigten echte Juwele, so wie eben auch die Variation über ein eigenes Thema, Opus 21.1 in D-Dur. Brahms variiert die Melodie und Rhythmus ohne große Verpackung und Kunststücke, insgesamt sehr meditativ und lyrisch. Gewidmet hat Brahms die Variationen meiner besten Freundin, wie er schrieb, und es ist anzunehmen, dass er damit Clara Schumann gemeint hat. Und Brahms Freund Joseph Joachim, ein zu seiner Zeit sehr bekannter Geiger, bezeichnete die Variation als keusche Zärtlichkeit. Thank you. zum wirklichen Hinhören. Das ist schwieriger, als wir denken. Allein im Alltag müssen wir immer wieder erfahren, wie wenig Aufmerksamkeit wir anderen schenken und auch von ihnen erhalten. Gründe dafür gibt es viele. Dennoch ist es uns Menschen bekannt, wie wichtig das Hinhören für uns, das Gegenüber, das Mit- und Füreinander ist. Ohne zu hinhören verlieren wir den Kontakt zu den anderen, spüren sie nicht mehr und fühlen uns schlimmstenfalls verloren. Michael Ende beschreibt sehr eindrucksvoll, was ein aufmerksames Zuhören bedeuten kann und was dabei vor sich geht. Er schreibt in seinem Buch Momo über Momos Zuhörfähigkeit. So schreibt Michael Ende. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann, wie zum Beispiel ein kaputter Topf, und er ging hin und erzählte alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören. Dass es tatsächlich so ein Zuhören gibt, wie Michael Ende es hier so anschaulich schildert, haben vielleicht die ein oder anderen selbst schon erfahren. Solche Momente werden als etwas Besonderes und Wertvolles erlebt. An sie erinnert man sich besonders lange und besonders gern. Was aber Michael Ende in seinem Buch nicht erwähnt, ist, wie es geht oder wie man lernt, in dieser Weise zuzuhören. Im Grunde wissen wir nur, dass es nicht immer leicht ist, das Zu- und Hinhören. Und noch viel schwieriger scheint es oder ist es, der Musik zuzuhören. Denn wir haben in ihr kein Gegenüber, dem wir zum Beispiel in die Augen blicken können und an dessen Mimik sich so mancher Gedanke ablesen ließe. Musik können wir nicht sehen, nur hören und fühlen. Und dann ist sie auch schon wieder weg. Warum aber wollen wir Musik hören oder sogar so oft wie möglich hören? Musik als eine flüchtige Erscheinung zwingt unsere Aufmerksamkeit in das Jetzt. Lassen wir uns darauf ein. Dann fallen wir aus der musikalischen Gegenwart und landen bei unseren eigenen Gedanken, die sich entweder mit Erinnerungen aus der Vergangenheit oder mit den Vorstellungen in der Zukunft beschäftigen. Das normale Hören von Musik ist ein ständiges Schwanken zwischen musikalischer Gegenwart und unseren Gedanken. Je mehr es uns aber gelingt, in der Gegenwart zu verweilen, desto intensiver wird unser Hören und Erleben. Es ist eine simple Tatsache, dass Klang vom Ohr wahrgenommen wird. Aristoteles meinte, die Augen seien die Organe, die uns in Versuchung führen und die Ohren hingegen jene, die uns etwas lehrten. Denn das Ohr nimmt nicht nur Klang auf, sondern es leitet ihn direkt an das Gehirn weiter und setzt dadurch einen kreativen Prozess, nämlich den des Denkens, in Gang. Das Ohr fängt akustische Vibrationen, Schallwellen und Schwingungen in der Luft ein und wandelt sie in Signale um, die im Gehirn zu Klangempfindungen werden. Das Auge wiederum fängt zusammenhängende Lichtreize ein und übersetzt sie in Signale, die im Gehirn zu Bildern werden. Der Mensch ist beim Sehen einerseits auf fremde Hilfe, also das Licht, angewiesen, andererseits besitzt er die Fähigkeit, die Augen zu schließen, wenn ihm danach ist. Mit dem Hören ist das was anderes, denn die Ohren können wir Menschen nicht so leicht verschließen. Klang dringt mehr oder weniger unabhängig von äußeren Umständen in den menschlichen Körper ein und geht daher eine viel direktere Verbindung mit diesem ein. Das Ohr beginnt sich bei einem Fötus im Mutterleib am 45. Tag der Schwangerschaft auszubilden, 7,5 Monate früher als das Auge. Doch werden in unserer Gesellschaft nach der Geburt des Kindes dessen Gehörorgane oft vernachlässigt und wir Menschen richten unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Augen, denn wir leben in einer Gesellschaft, die primär visuell orientiert. Schon während der ersten Lebensjahre eines Kindes achten wir Menschen viel stärker darauf, dass es sich dessen bewusst wird, was es sieht, als dass wir es dazu anleiten, dem Aufmerksamkeit zu schenken, was es hört. Ein kleines Beispiel dazu. Einem Kind bringen wir bei, dass es, bevor es eine Straße überquert, nach links und rechts schauen muss, um sich zu gewissern, dass kein Auto herankommt. Wir lehren das Kind nicht, ebenso selbstverständlich zu horchen, ob sich irgendein Fahrzeug nähert. Mit anderen Worten, wir Menschen verlassen uns auf die Augen als Hilfsmittel zum Überleben. Und diese Vernachlässigung unseres Ohres führt zu einer Entwertung unseres Gehörsinns. Ja, sie fordert uns dazu auf, zu hören, ohne zuzuhören, ohne hinzuhören.
Thank you.
Ein Buch zu lesen verlangt nicht nur, die Worte anzuschauen, sondern sie auch zu begreifen. Das heißt, die gedruckten Buchstaben folgen in Sinnzusammenhänge umzuwandeln, sodass man versteht, um was es geht, was man eben liest. Ähnlich ist es bei der Musik. Das heißt, es genügt nicht, die Tonfolgen zu hören. Nein, wir müssen ihnen auch zuhören, wenn wir verstehen wollen, was da mit musikalischen Mitteln erzählt wird. Zuhören ist also ein Hören, das vom Denken begleitet wird, ähnlich wie Empfinden ein vom Denken begleitendes Fühlen ist. Wenn eine Emotion in uns wach wird, dann ist sie noch nicht automatisch an ein spezifisches Ergebnis oder eine spezifische Person gekoppelt. Erst die Einschaltung des Verstandes schafft eine solche Verknüpfung, wodurch Empfindung ausgelöst wird. Und dieser gleiche Prozess findet beim Anhören eines Musikstückes statt. Aufnahmen auf Tonträgern erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass man Musik zwar hört, ohne ihr zuzuhören. Das heißt, wir erfassen sie nicht, sondern nur so nebenbei. So wird es also möglich, Musik gleichsam in den Hintergrund zu verbannen, wodurch die Möglichkeit, sich ganz und gar auf sie zu konzentrieren, sich auf sie einzulassen, das heißt mit Verstand zu hören, ausgeschlossen wird. Wenn wir aber genau darauf achten, wird uns die ganze Macht des Hörens sogar dann erkennbar, wenn Musik ganz gezielt nur zur Begleitung komponiert und in den Hintergrund gebannt wird, etwa wie bei einem Film. Die berühmte Szene unter der Dusche in Alfred Hitchcocks Psycho bezieht ihre Dynamik aus der Musik. Sie erinnern sich gewiss. Wir brauchen uns diese Szene nur von einer anderen Art von Musik untermalt vorzustellen, zum Beispiel von einem Stück, das die Wiener Philharmoniker bei einem traditionellen Neujahrskonzert spielen. Und jetzt erkennen wir, dass diese Szene dann alles andere als angsteinflößend wäre, selbst wenn unsere Augen uns sagen, was wir gleich zu erwarten haben. Tatsächlich soll Hitchcock überhaupt keine musikalische Untermalung für diese Mordszene vorgesehen haben, bis er merkte, in welchem Maß der komponierte Soundtrack die Wirkung der Bilder zu steigern vermochte. Wenn wie in diesem Fall das Auge und das Ohr zusammenarbeiten, erkennen wir, dass das Ohr mächtiger ist als das Auge. Sie erinnern bestimmt die zwei Cellotöne des Soundtracks zum Film Der weiße Hai von John Williams, oder? Dum-dum, dum-dum, dum-dum-dum-dum-dum-dum. Zurück zur klassischen Musik. Beim Hören klassischer Musik fallen der tägliche Krach, die Eile und die Kurzatmigkeit der dauernden digitalen Kommunikation sofort von mir ab. Kaum, dass die Musik erklingt, gelange ich in eine andere Welt und es beginnt ein Spiel der Erwartungen, eine Art innerer Dialog. Bewusst oder unbewusst. Ich höre, ich bewerte, ich erwarte den nächsten Ton, den nächsten Akkord. Auch den Verlauf der Melodie vermute ich, die mitunter dann doch eine ganz andere Wendung nehmen kann. Schließlich erinnere ich mich, manchmal ärgere ich mich auch, ich frage nach der Bedeutung der Musik und nach dem Grund, warum sie mich zum Beispiel berührt oder anrührt. Oder ich frage, warum mich hier der wilde Rhythmus aufregt, vielleicht sogar frustriert. Oder aber ich freue mich, dass sie mich davonträgt aus der alltäglichen Umgebung, der immerzu notwendigen und nützlichen, in einen Zustand höchster Farbigkeit und akustischer Wachsamkeit und Inspiration. Ich lausche der Musik, die ein Fremder auf Notenpapier geschrieben hat und die andere mir häufig ebenfalls Unbekannte interpretieren und vortragen. Und dann passiert es. Die Musik schafft einen eigenen, in sich geschlossenen Raum für emotionale, spirituelle Erfahrungen und genau in diesem Raum begegne ich mir selbst. Viele Philosophen, Dichter, Denker und Musiker haben sich seit Jahrhunderten mit der Wirkung von Musik auf den Menschen beschäftigt. Und auch Literaten, Neurologen und Psychologen forschen bis heute unermüdlich daran, diese ganz eigene Qualität der Musik zu erklären. Ihr Geheimnis ist jedenfalls bis heute noch nicht gänzlich entschlüsselt. Die Naturwissenschaften erklären uns die Welt, die den Menschen unmittelbar umgibt. Mit der Welt in unseren Vorstellungen aber haben sie nicht unmittelbar etwas zu tun. Auf dieser Ebene kommen dann also die Künste ins Spiel, also die Literatur, die Malerei und eben die Musik. Kunst beginnt an der Grenze der Welt, die wir uns vorstellen, die wir in Gedanken konstruieren, nicht der, die wir unmittelbar sehen, leben. Die Künste also prägen unsere Vorstellung davon, wie wir leben wollen. Sie wirken mehr oder weniger direkt auf uns ein und genau deswegen sind Künste so wichtig. Gerade jetzt, in dieser tiefen gesellschaftlichen Zäsur, dieser gesellschaftlichen Sinnkrise, in der es darum geht, Vorstellungen von der Welt zu entwickeln, in der wir zukünftig leben wollen und auch können. Musik hilft uns beim Gestalten unseres Vorstellungsvermögens. Und daher hat sie, haben alle Künste, eine ungemein mobilisierende Kraft, deren Geheimnis sich den Menschen nie ganz erschlossen hat. Das mag der Grund dafür sein, dass Menschen seit mehr als 2 Jahrtausenden Kunst nicht nur erschaffen oder erleben, sondern unablässig über ihr Wirken philosophieren. Musikalische Erfahrung schafft eine ganz eigenwillige, erkenntnisfördernde Emotionalität, die uns letztlich auf uns Menschen zurückwirft und uns zu uns selbst führt. Ist erst eine oder die gesellschaftliche Sinnkrise nötig, um zu erkennen, dass die Künste und dabei gerade auch die klassische Musik in diesen krisenreichen Zeiten viel zu bieten haben? Denn Musik kann soziale und ethnische Grenzen überwinden und die Welt zum Klingen bringen. Und gerne schließe ich mich Kent Nagano an, der einmal sagte, ich träume von einer Welt, in der jeder Mensch die Chance hat, den Zugang zur klassischen Musik zu finden. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und bitte stellt uns Fragen zum Podcast und schenkt uns eure Ideen zu musikalischen Themen oder Interviewpartnern, die euch interessieren. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Mehr zu uns findet ihr auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Landingpage zum Podcast www.töneundtemperamente.de. Und zu guter Letzt schaut gerne bei uns in Schönau vorbei. Wir lieben Besuch.